Mobilcast, der Podcast zur Forschung für die Mobilität der Zukunft. Wir präsentieren euch innovative Forschungsprojekte und wie sie die Mobilität der Zukunft gestalten können. Drei Argumente, warum lohnt sich europäische Forschungskooperation?
Gemeinsam ist man schlauer als einzeln. Wenn man schnell sein will, muss man alleine gehen. Wenn man weit kommen will, muss man gemeinsam gehen.
Was ist der größte Wettbewerbsvorteil Europas?
Die Ingenieurskompetenz, die wir hier haben.
Ihre Forderung an die europäische Politik?
Technologieoffenheit.
Die größte Herausforderung der Mobilität in Europa?
Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit gleichzeitig hinzukriegen.
Top oder Flop, in 10 Jahren gibt es eine koordinierte europäische Forschungspolitik.
Top.
Hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei MCAST mit Felix Schneider
und Johanna Drumann. Herzlich willkommen in der letzten Folge des Jahres 2024.
An dieser Stelle wollen wir schon einmal ankündigen, dass es nächstes Jahr natürlich weitergeht mit MCAST, dann mit einem neuen Themenschwerpunkt.
Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Heute geht es um das Thema Europa.
Denn Mobilität ist das wichtige Thema in der Europäischen Union. Grenzenüberschreitend, das machen wir irgendwie täglich teilweise für Freizeit, Schule und Studium und im Berufsalltag in Europa.
Und das gleiche gilt für Lebensmittel und andere Produkte, die von Italien nach Schweden oder von Spanien nach Rumänien transportiert werden sollen. Mobilität, ob das mit dem Auto, der Bahn, dem Schiff oder dem Flugzeug ist, ist das EU-Thema.
Und um jetzt dafür zu sorgen, dass Mobilität innerhalb von Europa weiter verbessert und irgendwie auch nachhaltiger wird, braucht es europäische Forschungskooperation. Und genau mit der beschäftigen wir uns heute.
Wir fragen also heute auf verschiedenen Ebenen nach. Wie kommt man dazu, europäisch zu forschen? Wie setzt man ein europäisches Projekt um? Und was bedeutet europäische Forschung für die Anwendung?
Die und viele weitere Fragen wollen wir gemeinsam klären. Und haben uns dafür Expertinnen und Experten ins Boot geholt.
Heute sind das Jana Milar von der Europäischen Kommission, Stefan Neugebauer, Vorsitzender des European Road Transport Research Advisory Council, kurz ERTRAC, und Marc Nodorft vom EMFAN-Projekt Deus Smart Air. Wir freuen uns auf Ihre Einblicke.
Los geht's mit Stefan Neugebauer.
Guten Tag, Herr Neugebauer. Schön, dass Sie heute da sind. Stefan Neugebauer ist Director Global Research Cooperation bei BMW und seit 2015 Vorsitzender des European Transport Research Advisory Council. Er hat Maschinenbau an der TU München studiert und dort auch promoviert und ist heute in seiner Rolle als Vorsitzender von kurz ERTRAC bei uns. Deswegen möchte ich an der Stelle gerne einmal damit einsteigen, was macht ERTRAC überhaupt?
Ja, vielen Dank für die Frage. ERTRAC ist eine europäische Technologieplattform. Das heißt, wir sind eine Initiative ausgehend von der EU-Kommission mit dem Auftrag, die Kommission zu beraten hinsichtlich technologischer Entwicklungen. Wo geht denn die Reise hin und wie sollte man das europäische Forschungsprogramm ausrichten? Die Technologieplattform ist gebildet von allen Stakeholdern, die am Thema Straßenverkehr beteiligt sind.
Sie haben gerade das Thema europäische Forschung schon angesprochen, da würde ich gerne nochmal einhaken. Welche Vorteile bietet denn europäische Forschungskooperation?
Ich sehe hier vor allem 4 wesentliche Themen. Das erste Thema ist, richtige Innovationen kann heute eigentlich keiner mehr alleine stemmen und man kann sie auch nicht mehr aus dem Fahrzeug alleine heraus stemmen. Ich nenne mal ein Beispiel. Elektromobilität. Sie können ein ganz tolles Elektrofahrzeug entwickeln, aber wenn Sie die Ladeinfrastruktur dazu nicht haben, ist es nicht hilfreich, wird nicht funktionieren. Das heißt, große Innovationen sind heute in der Regel Innovationen im Gesamtsystem mit ganz vielen verschiedenen Beitragsleistern. Und diese verschiedenen Beitragsleister zusammenzubringen, das ist ein ganz großer Vorteil der europäischen wettbewerblichen Forschung. Das zweite, Straßenverkehr an und für sich, ist ja kein regionales oder nationales Thema. Es ist ja mindestens ein kontinentales Thema, weil die Autos über die Grenzen fahren und es ist ganz besonders auch ein globales Thema. Das heißt, wir können hier keine Technologien für einen kleinen Bereich entwickeln, sondern es geht immer mit allen internationalen Playern. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Der dritte Punkt, den ich für wesentlich halte, gerade für Industriekonzerne, ist den Abgleich mit den Meinungen anderer. Jede Firma hat ja eine Strategie und hat natürlich auch schlaue Leute, die darüber nachdenken und die die entwickeln. Nichtsdestotrotz ist es entscheidend zu wissen, was denken denn die anderen? Die haben oftmals eine andere Perspektive. Und diesen Austausch auf der europäischen Ebene, den habe ich als extrem wertvoll empfunden. Und viertens, es ist letztendlich die Schaffung eines wirklichen Ökosystems der Forschung, wo die verschiedenen Player auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten. Von den Universitäten angefangen, über Institute, kleinere Unternehmen bis hin zu den Global Players. Die arbeiten zusammen und das schafft ein Ökosystem, das langfristig notwendig ist, um tatsächlich Innovationen in Europa generieren zu können.
Und aus Sicht eines MFAN-Projekts, wann ist europäische Kooperation sinnvoll?
Ja, das ist eine sehr häufig diskutierte Frage. Wir diskutieren das auch innerhalb von AirTrack immer wieder und haben eigentlich folgendes Bild. Es gibt ja verschiedene Ebenen von Innovationstätigkeiten. Üblicherweise fängt man mit Basic Research an, also wirklich Grundlagenforschung. Da gibt es häufig Institute, Universitäten in einer ganz speziellen Region mit exzellenten Forschern, sehr klar lokalisiert. Und das ist sehr oft Gegenstand für eine nationale Förderung. Warum? Weil man weiß, dort habe ich die Leute, dort habe ich den Cluster Spitzenforschung sehr häufig national gefördert. Die Ergebnisse der Grundlagenforschung müssen aber irgendwann mal integriert werden in ein größeres System. Und diese Integration, da kommen jetzt die, sage ich mal, kommerziellen und industriellen Player mehr ins Spiel und auch die Infrastrukturthemen, Systemthemen. Und das ist genau das Paradebeispiel für eine vorwettbewerbliche europäische Forschungszusammenarbeit, weil man dort die verschiedenen Akteure zusammenbringt, um ein System zu generieren. Wenn man das gemacht hat, geht es letztendlich in den Firmen wieder in eine relativ gut geschützte Entwicklungsumgebung, wo man dann wettbewerbsorientiert Themen vorantreibt und zu eine Industrialisierungsphase beginnt. Und diese Industrialisierungsphase wird gelegentlich wieder unterstützt von Nationalstaaten. Das ist dann aber sehr stark auch wirtschaftspolitische Förderung und weniger Forschungsförderung. Also Sie sehen, vom Nationalen auf dem Europäischen und dann Richtung Industrialisierung wieder sehr stark national. Das ist so in etwa das Bild, das wir diskutiert haben.
Wettbewerb und Wettbewerbsfähigkeit sind ja auch so Stichworte, die immer wieder aufkommen. Was würden Sie denn sagen, sind Standortvorteile von Europa?
Also wir haben tolle Ingenieure, wir haben tolle Forscher, wir haben tolle Entwickler. Es gibt auch noch Leute, die den Willen haben, dass wir technologisch die Führerschaft haben.
Und wo sehen Sie die größten Herausforderungen für eine europäische nachhaltige Mobilität?
Wir müssen eine Sicherstellung des Energiesystems schaffen. Das gilt jetzt nicht nur für Mobilität, das gilt für alle Bereiche in Europa. Das Thema Energieversorgung ist zentral. Das Thema Sicherstellung und guter Umgang mit den Ressourcen, also Circular Economy, ist fundamental. Und hier ist es ganz entscheidend, dass wir die Herausforderungen mit Vernunft angehen und nicht ideologiegetrieben angehen.
Was heißt das konkret? Was wünschen Sie sich von der Kommission?
Ich wünsche Technologieoffenheit. Ich wünsche eine Beschleunigung der Abläufe. Wir wünschen uns eine Definition der Ziele auf der richtigen Ebene, dann aber Freiheit für die Forscher und Entwickler, mit welchen Technologien die denn erreicht werden können. Ich glaube, wenn wir das schaffen, da haben wir einen großen Schritt gemacht.
Lieber Herr Neugebauer, herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Zwar nicht im Studio, aber online dazu geschaltet. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke ebenfalls.
Die Straße auch zukünftig, also wichtig für Mobilität und Verkehr, aber neu gedacht. Und dafür müssen europäische Lösungen gefunden werden. Und wer ist als erstes zuständig, wenn es um europäische Lösungen geht? Die Europäische Kommission. Jeanne Amila ist Leiterin des Bereichs Clean Transport Transitions in der Generaldirektion Forschung und Innovation der Europäischen Kommission. Zuvor war sie dort stellvertretende Leiterin sowie Mitarbeiterin in unterschiedlichen Bereichen. Bevor sie zur Kommission kam, arbeitete die Wirtschaftsingenieurin im Energiesektor in Deutschland, wo sie auch mehrere Jahre verbrachte, und in ihrem Heimatland Frankreich. Hallo Jeanne Amila. Am Anfang würde mich interessieren, welche Rolle hat denn die Europäische Kommission im Hinblick auf die europäische Forschungskooperation?
Die Rolle der Europäischen Kommission ist erstens die Bildung eines gemeinsamen Forschungsraums in Europa, weil die Beherrschung von neuen Technologien sehr wichtig ist, die EU als Technologie-Weltführer auch zu bilden. Dafür haben wir unser Hauptinstrument, ist ein 7-jähriges Förderprogramm, das heißt Horizon Europe. Wir haben 95,5 Milliarden Euro Geld für alle Bereiche von diesem Programm. Und und das ist das größte Forschungsprogramm der Welt. Von daher ist es sehr wichtig, dass alle EU-Mitglieder und Institutionen daran teilnehmen. Dieses Programm wird in 3 Blöcke geteilt. Wir haben Grundforschung, industriell orientierte Forschung und dann Startups, Deep Tech Forschung. Wir versuchen das wirklich so nah an den Markt zu machen, ja, was industriell und Deep Tech Startup Forschung angeht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch eine gemeinsame strategische Innovation und Forschungsagenda entwickeln mit dem Privatsektor, mit den Forschungsinstituten. Und es erlaubt uns, zusammenzuarbeiten in Partnerschaften, wo wir versuchen, diese Agenda so umzusetzen durch Forschungsprogramme in verschiedene Gebiete. Transport ist ein davon. Und ein letzter Punkt, sehr wichtig, ist, dass wir versuchen wirklich auch unsere Programme mit den Programmen von den Mitgliedstaaten zu koordinieren, was strategische Agenda angeht und auch Projekte.
Sie haben jetzt insbesondere das Thema gemeinsamer Forschungsraum, Fördermittel, aber auch Koordinierung angesprochen mit den anderen Mitgliedstaaten. Können Sie den Begriff gemeinsamer Forschungsraum noch mal ein bisschen näher erläutern? Was ist damit genau gemeint?
Ja, es ist mehrere Sachen gemeint, aber das Wichtigste für uns ist, dass alle Unternehmen, Universitäten, Forschungsinstitute in der EU ohne Reibungen zusammenarbeiten können, weil es nicht erstmal selbstverständlich ist. Eine andere Komponente davon ist auch die Mobilität von Forschern, was auch sehr wichtig ist, weil die Forscher meistens die sind sehr mobil, wenn es darum geht, in die USA oder UK zu gehen, aber innerhalb der EU weniger. Und das ist auch sehr wichtig für uns, ja, diesen Forschungsraum zu verstärken und in Europa.
Sie hatten angesprochen, dass die Koordination auch mit, insbesondere im Hinblick auf die Förderung, gerade mit den Mitgliedstaaten extrem wichtig ist. Wie gut funktioniert denn die Koordination der Forschungsförderung in Europa?
Ja, eigentlich nicht gut genug. Nach unserem Geschmack und deshalb, wir arbeiten dran. Wir haben sehr viele Gremien, wo wir alles zusammen diskutieren, aber meistens diskutieren wir nur EU-Programm, was auch wichtig ist. Ja, natürlich, die Mitgliedstaaten sind unsere, sind diejenigen, die das Geld geben, ja, für diese EU-Forschungsprogramm, aber das ist sehr selten, dass sie ihre eigene Forschungsprogramm reinbringen und diskutieren wollen. Ich verstehe das auch, aber man muss schon eine Lösung finden, dass das wirklich zusammen diskutiert wird. Deshalb, wir haben auch diese strategische Agenda für Forschung und Entwicklung und Innovation ist sehr wichtig auch, weil das hilft, dass alle zumindest in dieselbe Richtung arbeiten. Ja.
Was sind die Punkte, die Wettbewerbsfähigkeit von Europa schaffen?
Ja, wie ich das am Anfang gesagt habe, Technologie. Ja, wenn man Aber nicht nur Technologie, man muss die Technologie beherrschen, aber auch fähig sein, diese Technologien im großen Maß zu produzieren, ja, was wir Industrialisierung nennen, ja. Und das klingt so banal und einfach, aber ist sehr wichtig in allen diesen Sektoren.
Also ganz zentrale Wettbewerbsvorteile sind also die Technologie in Europa und die Skalierungsoption in Europa. Da kommen wir auch schon zu dem Thema Vorteile europäischer Forschungskooperation. Sind Technologie und Skalierung zentrale Elemente, die es jetzt aus Perspektive von Forscherinnen und Forschern auch sinnvoll machen, auf europäische Forschungskooperationen zu setzen?
Ja, genau. Ich meine, Skalierung ist ganz klar, weil man kann durch dieses Projekt die auf EU-Ebene alle vorsetzen. Ne? Man kann wirklich alle Kompetenz nutzen und Unternehmen oder Produktionsprojekte schaffen, die auf EU-Ebene produzieren, was das viel größer und skalierbar macht. Technologie ist auch wichtig und deshalb ist es auch gut, wenn man auf europäischer Ebene arbeitet, weil dann kann man die Expertisen aus allen Mitgliedstaaten nutzen. Ich meine, natürlich die großen Unternehmen sind meistens in den großen Mitgliedstaaten, aber in kleinen, man hat auch sehr speziell und fokussiert Expertise, die man auch für größere Projekte nutzen kann. Und dann kann man das alles nutzen. Wenn ich noch andere Vorteile nennen kann, ist auch, dass wenn man auf europäischer Ebene arbeitet, hat man mehr Einfluss auf Regulierung, Standards. Ja, weil das in diesem Bereich, das wird alles auf EU-Ebene gemacht. Und natürlich, diese Projekte, die informieren auch die Leute, die diese Gesetzgebung auf europäischer Ebene schaffen.
Wir haben gerade im Gespräch mit Stefan Neugebauer gehört, dass er Technologieoffenheit fordert von der EU-Kommission. Er fordert, dass die Technologie den Forschern überlassen sein sollte und Politik zwar das Ziel definieren kann, aber insbesondere in Bezug auf Straßenmobilität oder auch Lkw-Mobilität möglicherweise offen gelassen werden sollte, ob E-Autos das richtige Mittel der Wahl sind. Was antworten Sie ihm?
Ich glaube, er kennt meine Position. Ich denke, theoretisch ist sehr gut, aber in der Praxis, man merkt, dass uns jetzt, ja, wir haben uns selber in den Fuß geschossen, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber mit dieser Technologieneutralität. Ich meine, die Chinesen haben das nicht gemacht in der Automobilindustrie, die haben voll auf Elektromobilität gesetzt und sind ganz vorne, ja. Und ob die EU Ziel oder keine Ziel hat für die Elektromobilität, das ändert nicht. Das ist viel effizienter und man sieht schon in der Welt außerhalb der EU, der Verkauf von diesen Elektroautos, die steigen sehr stark, ja. Und ja, das hilft nicht zu sagen, wir waren gut im anderen Bereich und wollen das behalten, weil ja, wir müssen die Sachen. Und ich glaube, bei diesen neuen Technologien, man muss schon sich entscheiden, wenn man mehr Marktführer werden will, man kann nicht in 50 verschiedene Technologien forschen, weil dann kommt man zu keinem Ergebnis für 50 auf EU-Ebene, meine ich. Ja, wir müssen uns entscheiden, 2, 3 Technologien, die wir als, wo wir denken, das gibt Potenzial hier und wir forschen gezielt in diese Technologien und wenn das zu nichts führt, dann wechseln wir. Ja, zum Beispiel in der Luftfahrt, wir setzen sehr stark auf Wasserstofftechnologie, das ist super schwierig, aber wir prüfen das erstmal grundsätzlich, ja, und vielleicht klappt das, klappt es nicht, aber wir haben es geprüft, ja, und eher als zu sagen, es gibt 50 Möglichkeiten, ja, zu ich glaube, das ist die Rolle auch von der EU, ich meine, die Privatunternehmen, die können in allen Bereichen, aber wir haben begrenzt Fördermittel, ja, wir müssen fokussiert sein, ja, finde ich, wenn wir wettbewerbsfähig werden wollen in Forschung, ja.
Ich würde außerdem noch mal kurz auf das Thema Forschungskooperation eingehen. Sie hatten schon angesprochen, dass das Thema Skalierung eine Rolle spielt für europäische Forschungsprojekte. Was glauben Sie denn, sind möglicherweise weitere Punkte, die Forschungsprojekte, die zum Beispiel in Deutschland forschen, dazu motivieren könnten, den Kontakt zu anderen europäischen Partnern zu suchen?
Ja, ich glaube, ja, das ist eben diese Möglichkeit, diese große Projekte zu machen, ja, und sogar Deutschland ist ein der reichsten Länder Europas, aber sogar Deutschland kann nicht alle Mittel allein dafür schaffen. Und wie gesagt, das ist auch das Reichtum, weil zum Beispiel, wenn ich ein Projekt mit anderen Ländern mache, nachher, wenn ich dieses Produkt zum Markt bringen will, dann die anderen Partner in anderen EU-Ländern haben vielleicht einen besseren Zugang oder bessere Ideen. Und das hilft schon für die Zukunft des Projektes, ja. Oder auch, wenn ich bestimmte Teile für das Projekt schaffen muss oder sowas, für die Produktion ist auch, finde ich, ein Vorteil.
Frau Emila, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Die Europäische Kommission reguliert, finanziert und koordiniert die Mobilität der Zukunft oder versucht es zumindest auf europäischer Ebene. Und aus Sicht der Kommission lohnt sich gemeinsames Forschen in Europa insbesondere, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie sieht das denn die Forschung eigentlich? Wie gestaltet sich ein europäisches Projekt? Ich freue mich sehr, dass wir heute Marc Nordorft als Gast begrüßen dürfen. Marc Nordorft ist Mitgründer von Deus Polutrack, dem größten europäischen Emissionsnetzwerk in über 30 europäischen Metropolen. Die Plattform wird durch KMU und wissenschaftliche Einrichtungen betrieben. Marc Nordorft arbeitet seit 2020 in Koordinations- und Leitungsfunktionen in zwei großen EU-Projekten im Bereich Luftqualität, Emissionen und Internet of Things. Zuvor leitete er Auslandsbüros des führenden deutschen Mittelstandsverbands in der Mongolei und in China. Sie sind also schon ganz schön rumgekommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen. Sie haben ja jetzt ein MFAN-Projekt. Wie sah denn die internationale Forschungskooperation in diesem MFAN-Projekt aus?
Wir haben schon in einer ersten Machbarkeitsstudie, die dem großen Deus Smart Air Projekt vorgeschaltet gewesen ist, mit Forschungs- und KMU-Partnern aus Frankreich zusammengearbeitet. Und diese Zusammenarbeit haben wir während des Projektes Deus Smart Air sehr erfolgreich fortgeführt.
Und wie sind Sie an diesen europäischen Partner gekommen? Also wie haben Sie den gefunden?
Wir sind ja als Unternehmen, ich komme von dem Unternehmen Föhner und Partner GmbH, die im Südrand von Berlin sitzen und seit über 30 Jahren Messgeräte in Bezug auf das gravimetrische Verfahren zur Feinstaubmessung herstellen und entwickeln, sind wir viel in Europa unterwegs gewesen. Und dieses Thema der Luftgüte, Luftqualität, das ist ja kein rein deutsches Thema. Und über das Netzwerk, was wir also im Vorfeld schon hatten und die Gedanken, die wir dann im Laufe der Zeit entwickelt hatten, haben wir dann letzten Endes auch die französischen Partner gefunden.
Würden Sie denn jetzt über diese Zusammenarbeit, diese europäische Forschungskooperation eher positiv oder eher negativ berichten?
Insgesamt absolut positiv. Ja. Ich kann das jedem nur ans Herz legen, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist Europa insgesamt ein relevanter Markt für Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind. Ja. Das Zweite ist, und auch das stellen wir ja fest, seitdem wir jetzt doch ein paar Jahre in dieser Thematik arbeiten, es gibt sehr, sehr viele spannende, auch wissenschaftliche Innovationen in anderen Forschungseinrichtungen Europas. Und wenn man dann nur direkt vor der Haustür guckt, ja, dann entgeht einem mit hoher Wahrscheinlichkeit doch wertvolles Wissen. Ja. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, und das ist vielleicht einer der wichtigsten Aspekte in einer erfolgreichen Zusammenarbeit, es muss eine gemeinsame Grundmotivation vorliegen. Das sollte jedes Forschungsvorhaben am Anfang versuchen, schon einmal in den Grundzügen auszuloten. Was natürlich auch immer ein bisschen tricky ist, ist das Thema Sprache. Jetzt sind Franzosen normalerweise nicht dafür bekannt, die größten Freunde der englischen Sprache zu sein. Hier muss ich aber ein Kompliment, zumindest auf die Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ein Kompliment austeilen. Das hat wunderbar funktioniert. Wir haben also in Englisch kommuniziert. Es gibt natürlich bestimmte kulturelle Wesenszüge, die sind anders als bei uns. Ja, aber ich meine, das passiert auch innerhalb von Deutschland. Ne? Wenn ich aus der Region Potsdam-Berlin nach Bayern gebe, gibt es da auch die einen oder anderen Befindlichkeiten. Aber wenn man innerhalb einer solchen Zusammenarbeit offen ist und vor allen Dingen respektvoll miteinander umgeht, dann stellt das aus den jetzigen Erfahrungen und meiner persönlichen Erfahrung auch definitiv einen Pluspunkt dar.
Wie sind Sie denn ursprünglich auf die Idee gekommen, das Projekt europäisch zu gestalten?
Der große Vorteil für uns ist gewesen, dass Polutrek diese mobilen Sensoren entwickelt hatte. Und dazu hat Polutrek ein Verfahren entwickelt, eine Methode entwickelt, um das dann eben mit ortsfesten Messgeräten abzugleichen. Und genau dieses Know-how haben wir A als wertvoll und B als notwendig erkannt, wenn ich urbane Flächen schnell mit Messgeräten ausstatten möchte.
Würden Sie sagen, dass diese europäische Kooperation im Forschungsprojekt Ihnen jetzt auch hilft bei einem europäischen Marktzugang, also Ihre Idee oder Ihre Lösung auch in anderen Ländern zu vermarkten?
Definitiv, ja. Sehen Sie, man hat ja dann schon Kontakte in die entsprechenden Länder. Ja? Und wenn man dann, alleine bei diesen Arbeitstreffen sind wir regelmäßig auch mit weiteren Netzwerkpartnern, nenne ich es jetzt mal so, oder Stakeholdern von den französischen Partnern in Kontakt gekommen. Ja. Das ist ein riesen Pluspunkt. Und dann ist es natürlich auch immer ein Unterschied, ob ich sage, okay, ich komme aus dem Dorf XY, ja, das ist jetzt mal einfach ein bisschen sehr auf die Spitze getrieben, oder aber ich habe von Beginn an einen europäischen Ansatz gewählt. Das wird in der Regel extrem positiv honoriert.
Wir haben noch einen spannenden Punkt von Stefan Neugebauer mitgenommen, mit dem wir ja vorhin schon gesprochen haben. Und zwar zum Thema, wann lohnt sich eigentlich europäische Forschungskooperation? Der hat nämlich gesagt, dass Grundlagenforschung meist eher national stattfindet, dann diese vorwettbewerbliche Phase europäisch ist und die Industrialisierung dann wieder so ein bisschen jeder für sich macht. Würden Sie das unterschreiben oder sehen Sie das anders?
Also ich würde es nicht unterschreiben. Ich kann zwar vielleicht in Teilen Aspekte der Aussage nachvollziehen. Wir haben diesbezüglich einen, sage ich mal, sehr synergetischen, offenen Ansatz gewählt. Es ist völlig klar, dass Unternehmen ein Interesse, ein ureigenes Interesse daran haben müssen, für sich später USPs zu schaffen. Wir haben das eben von Beginn an relativ offen kommuniziert unter den Partnern und eher die Stärken darin gesehen. Wirklich, jeder bringt Teile von einem Produkt ein oder hat auch eigene Produkte. Und die können auch losgelöst existieren. Aber als Ganzes ist es uns gelungen, im Rahmen des Projektes mehr oder minder wirklich fokussiert auch daran zu arbeiten, dass man ein sinnvolles Lösungs- und Produktpaket hat. Und deshalb, ja, es ist wichtig, als Unternehmen bestimmte Abgrenzungen zu definieren. Aber wir haben erlebt, dass diese offene, interaktive Herangehensweise definitiv eher von Vorteil gewesen ist.
Haben Sie Wünsche an die EU-Kommission, wenn es um das Thema Forschungslandschaft in der EU, Forschungsförderung, aber auch Forschungsagenda geht?
Politiker sind gar nicht in der Lage, können sie nicht, zeitlich nicht, wissenstechnisch, das geht nicht, über alle Innovationen einen Überblick zu behalten. Und aus meiner Sicht müsste es in Bezug auf die Projekte vielleicht ein Tool geben, KI-basiert, ja, was die wichtigsten Key Facts herausholt und dann Politik für Entscheidungen zur Verfügung stellt. Und noch konkreter wieder auf unser Thema, da ja viele Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen werden und nicht auf Bundesebene. Sie werden im Anschluss dann an bundesdeutsches Recht umgesetzt. Ja, halte ich es für wahnsinnig wichtig und spannend, im Bereich Luftqualität, Minderung, Vermeidung und neuer Technologien jährlich einmal eine Innovationskonferenz zu organisieren, an der denn auch aktiv Politiker teilnehmen sollten, ja, aus den entsprechenden Fachgremien, damit sie einen besseren Überblick bekommen für das, was dort alles passiert. Man müsste dieses Wissen besser zugänglich machen. Dann kann Politik auch viel praxisnähere Entscheidungen treffen.
Das nehmen wir gerne mit. Herzlichen Dank, Herr Nordorf, für Ihre Einblicke und Ihren Bericht heute. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren.
Wir haben heute gelernt, die Forschungslandschaft in Europa ist extrem divers und teilweise auch extrem unübersichtlich. Schauen wir uns mal die Forschungsförderung an, zum Beispiel. In Europa läuft da noch einiges nicht so, wie sich unsere Gäste das wünschen würden. Selbst Jan Amila sagt, dass sie sich eine bessere Koordinierung wünschen würde.
Aber warum lohnt es sich denn trotzdem und warum ist es trotzdem sinnvoll, in diesen europäischen Kontexten zu denken? Da können wir auf jeden Fall das Thema Wettbewerbsfähigkeit in der EU und auch in Europa mitnehmen. Denn Kompetenzen, die Europa auf jeden Fall hat, sind zum einen Technologie und Know-how, die Ingenieurslandschaft und auch der Wille und die Motivation zu Innovation.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist Forschungskooperation also notwendig. Aber die lohnt sich nicht nur wegen der Wettbewerbsfähigkeit von Europa, sondern auch auf individueller Ebene für alle Partnerinnen und Partner in den Forschungsprojekten, weil, und das haben unsere Gäste unterstrichen, sie bietet einen Marktzugang, sie bietet Skalierbarkeit, Austausch als ein Wert an sich und Know-how und Kompetenzen.
Und wie Marc Nordorf so schön gesagt hat, man muss zwar mit der einen oder anderen Herausforderung umgehen, zum Beispiel sprachliche Hürden, aber letzten Endes ist diese Zusammenarbeit durchweg positiv zu bewerten und bringt sehr, sehr viel Mehrwert. Das war die letzte Folge für dieses Jahr. Das ging wie immer extrem schnell vorbei und wir haben eine Menge spannende Themen behandelt.
In der Reihe haben wir gesprochen über Bürgerbeteiligung, Reallabore. Wir haben über Vernetzung bis hin zu Geschäftsmodellen und Finanzierung geredet. Und wir haben jede Menge Tools und Methoden besprochen, wie man Wissen aus Forschungsprojekten in die Anwendung bringen kann.
Und wie geht es jetzt weiter? Wir wollen uns nächstes Jahr stärker mit der gesellschaftlichen Komponente von Mobilität beschäftigen. Welche Visionen haben wir eigentlich für die Mobilität der Zukunft? Welche Technologien gibt es und wo führen die uns hin? Das werden wir uns gemeinsam mit vielen Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen anschauen.
Ich freue mich schon sehr auf die Staffel und die vielen Einblicke, die wir bestimmt bekommen werden und freue mich, wenn ihr auch Lust habt, dabei zu sein.
Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Bis bald.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass ihr ebenfalls viel Neues gelernt habt und mitnehmen könnt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert und teilt uns gerne. Bei Fragen oder Anregungen wendet euch gerne an impact@tuff.com. Wir hören uns beim nächsten Mal.